freue mich sehr, dass ihr da seid. Und es ist einfach, finde ich es immer wieder aufs Neue, doch einfach viel besser, euch so richtig live und in Farbe zu sehen, als nur Urlaubsfotos von euch auf Facebook zu liken oder so etwas. Ist noch eine Spur besser, euch hier so echt zu sehen, wie ihr auch wirklich aussieht, auch wenn ihr manchmal auf dem Urlaubsfoto etwas besser aussieht. Das ist natürlich so, als jetzt hier in Wirklichkeit. Ja, ich möchte gerne mit euch heute noch ein paar Gedanken teilen. Wie jede gute Predigt hat auch diese Predigt auch etwas mit dem Wort Gottes zu tun, auch wenn das vielleicht am Anfang nicht so aussieht. Ich möchte gerne mit euch den Blick einmal auf Menschen richten, die in unserer Gesellschaft eine wichtige Funktion haben. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt schon mal in einer Predigt erwähnt wurden oder thematisiert wurden. Und diese Menschen werden uns vielleicht erst bewusst, wenn alle 4 Jahre wieder eine demokratische Wahl ansteht. Für den Stadtrat, für den Bundestag, für den Landtag. Und uns gewiss wird, überall an jedem Baum, an jeder Laterne stehen irgendwelche Wahlkampfplakate. Und die von den Rechten, die hängen ganz weit oben. Und irgendwie, keine Ahnung, von der FDP, die sind sehr viel größer als die der anderen. Und überall gucken uns, grinsen uns irgendwelche Leute an und überall hängen Plakate. Und diese Plakate wurden alle von Leuten aufgehangen. Das sind die sogenannten Wahlkampfhelfer. Und diese Wahlkampfhelfer, die machen nicht nur, die hängen nicht nur Plakate auf, sondern die verteilen auch Flyer, die stecken Zeitschriften in die Briefkästen und die stehen auch an Infoständen im Allee-Center, ich glaube im Allee-Center dürfen die nicht, aber auf der Alleestraße und verteilen Luftballons, Fähnchen, backen vielleicht Waffeln, bieten Gespräch an, stehen für Diskussionen zur parat und vertreten dort Positionen, Überzeugungen, für die sie halt auch echt häufig angefeindet werden und manchen Spott über sich ergehen lassen müssen. Wahlkampfhelfer. Und warum tun diese Menschen das? Sie tun es noch nicht mal, weil sie sich davon einen Posten versprechen. Die meisten Wahlkampfhelfer werden nie Spitzenkandidaten, haben auch gar keine Chance, später im Stadtrat zu sitzen oder einen Ministerposten zu ergattern. Nein, die meisten tun das wirklich ehrenamtlich. Die bekommen noch nicht mal Geld dafür, dass sie das tun. Und das, obwohl sie dann vielleicht in der Fußgängerzone stehen und dann vielleicht manchen Spruch über sich ergehen lassen müssen. Ja? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Oder ihr Grünen, ja in Baden-Württemberg, die Schulpolitik, da könnte ich ja. Das sehe ich aber ganz anders. Und bekommen manchmal die anderen Überzeugungen, so völlig irgendwie quasi, das ist quasi der Stand, wo andere Leute quasi sich auskotzen können. Ja? Wo man mal sagen kann, auf die Politiker, da kann man ja schimpfen und da kann man anderer Meinung sein. Und überhaupt, wer sich politisch engagiert, der muss doch nicht ganz dicht sein. Der ist mir ja schon suspekt. Das ist ja eh schon komisch. Sind doch alle Lügner. Das sind jetzt nicht meine Worte, sondern so denkt ja mancher. Und vielleicht könnt ihr die eine oder andere Parallele schon ziehen. Zu uns Christen. Auch wir Christen sollen Wahlkampfhelfer sein. Yeah! Wir sollen Wahlkampfhelfer sein, weil es irgendwie eine wichtige Wahl ansteht. Und diese Wahl, da gibt es jede Menge Angebote. Und da gibt es auch wie in politischen Wahlen, richtig viel Schrott. Und richtig viel Verführung und richtig viel falsche Dinge. Und unser Spitzenkandidat ist Jesus Christus. Und alle, die da mitmachen, die machen das nicht, um dann hinterher irgendwie einen finanziellen oder überhaupt einen Vorteil dadurch zu haben, sondern tun das, weil es unsere Überzeugung ist. Und diese Wahl ist wichtig. Und sein Kreuz machen sollte jeder, und der es nicht macht oder ungültig wählt, dann das ungültige Wählen oder das vielleicht Wählen oder das nicht Wählen ist ein entfernter Kollege vom Nein. Also wenn man Ja oder Nein ankreuzen kann. Jesus gibt dir einen Zettel. Willst du mich? Willst du mit mir ins ewige Leben? Willst du dein Leben mir schenken? Kreuze an, ja, nein. Vielleicht ist eher ein Nein. Und diese Wahl ist echt umkämpft. Diese Wahl ist umkämpft und da ist es wichtig, dafür Werbung zu machen, damit die Leute das Kreuz an der richtigen Stelle machen und nicht das Falsche wählen. Stellt euch vor, das ist wie bei einer politischen Partei, wenn die jetzt alle das Falsche wählen und alle Protest wählen, dann ist Holland in Not. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und Polen offen. Also, das ist wichtig, Wahlkampf zu machen für unsere Sache. Und auch bei uns ist das so, dass das ja manchmal auch, dass wir denken, dass uns Wahlkampf für den Herrn, gibt es ein frommes Wort dafür, das heißt Evangelisation. Da gibt es viele Dinge, die uns davon abhalten können. Und ich würde gerne mal in den nächsten Wochen immer mal wieder über so Dinge sprechen, die uns davon abhalten können. Ein Ding ist zum Beispiel Unglaube, dass wir sagen, ach, das macht doch sowieso keiner. Ist sowieso egal. Wir können einen Wahlkampf machen, wie wir wollen. Uns wählt sowieso keiner. Was ja Blödsinn ist. Einfach keiner. So wie wir das machen, machen wir das falsch. Ich hab mal so zwei Wahlkampfplakate mal mitgebracht, die fand ich irgendwie auch. Es gibt wirklich Wahlkampf, wo man darüber nachdenken kann. Ist das denn so richtig? Ich fand, das bewegt Essen, ja. Das war super. Oder ein nächstes. Eine ehrliche Haut. Ja. Thomas Krüger, einer für alle. Natürlich kann man sich darüber unterhalten, ist das, wollen wir so Wahlkampf machen? Oder ist das nicht doch, muss man sich nicht doch zu sehr dafür schämen? Und man kann auch sicher, wenn manche Christen, wie sie Wahlkampf machen, und vielleicht habt ihr auch schon Christen kennengelernt, die wirklich mit aggressiver, holzamer Methode von der Liebe Gottes erzählen wollen, und du denkst, hä? Doch bitte nicht so. Das ist doch wirklich fürchterlich. Das ist doch kaum zu ertragen, wie vielleicht so manches Wahlplakat. Wobei die ja irgendwie auch auf jeden Fall mindestens noch witzig waren. Wenn vielleicht auch ungewollt. Und ein Punkt, über den ich heute mal mit euch sprechen möchte, ist, wenn wir über dieses Thema Wahlkampf sprechen, also manche sagen ja auch einfach, ja, ist das denn überhaupt so nötig? Muss man das denn überhaupt machen? Reicht es nicht, wenn wir einfach als Christen ein ruhiges und vorbildliches Leben führen? So wie Jesus es will, auch in den Gottesdienst gehen und mal Bibel lesen und auch beten und auch hier und da mal das Richtige tun. Reicht das nicht? Und die kurze Antwort ist, nein. Die etwas längere Antwort wäre, nein, es reicht nicht, weil es echt gute Gründe gibt, Wahlkampf für unseren Spitzenkandidat Jesus Christus zu machen. Es gibt gute Gründe dafür. Erstens will er es. Sagt er es 233 Mal in der Bibel, also im Neuen Testament steht, geht an die Hecken und Zäune und ladet alle ein, damit mein Haus voll wird. Geht zur verlorenen Herde Israels, geht hinaus in alle Welt. Es ist sein Auftrag an uns, er hätte das gerne. Zweitens, weil die Sache mit Jesus wirklich gut ist. Die Sache mit Jesus ist wirklich gut. Es hilft, mit Jesus zu leben. Es bringt Versöhnung. Es bringt Vergebung. Es bringt inneren Halt. Es gibt Frieden. Es gibt dir ewiges Leben. Es gibt dir Hoffnung, die über all das hinausgeht. Und es ist echt schade, wenn Leute das erst feststellen, wenn wirklich mal all die anderen Dinge, die das auch versprechen, plötzlich nicht mehr da sind. Ich habe mal einen Bibelvers rausgesucht. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Es gibt gute Gründe, darüber zu reden, weil es stimmt einfach. Die Sache mit Jesus hilft. Ich bin gerne bereit, dass du mir auch noch eine Ohrfeige geben magst für den Vers, wenn du sagst, das ist irgendwie diese Bedrängnis ist leicht. Das würde ich auch nochmal Paulus vielleicht sagen, ja, so leicht ist es dann ja doch nicht. Und doch, hey, wenn alles zusammenbricht, das ist da, das hält und es funktioniert einfach. Und drittens, es ist wichtig, es gibt gute Gründe, darüber nachzudenken, weil es wirklich gut ist. Ich merke das immer wieder, wenn ich verstanden habe, wie gut es eigentlich ist, dann fällt es mir viel leichter. Es ist wirklich eine gute Nachricht. Und gute Nachrichten zu sagen, wenn du wirklich das so, wenn man gemerkt hat, dass wir nicht die miese Peter-Nachricht haben, nach dem Motto, es steht fürchterlich um dich, so, ja, sondern, ja, okay, es steht fürchterlich mit dieser Welt, aber Gott liebt dich total. Trotz allem auch, ja, es ist so etwas Gutes. Und gute Nachrichten kann man eigentlich gut erzählen. Ich habe das schon mal erzählt, als Helena geboren ist, wurde, da haben wir meine Mama angerufen und gesagt, hey, die Helena ist da, sie ist gesund, happy end, alles gut gelaufen. Dann haben wir aufgelegt, haben ein paar Sekunden gewartet und wollten Willi und Sonja anrufen. Und die, ja, wir wissen schon Bescheid. Meine Mutter war nämlich gerade bei ihrer Mutter und ihre Mutter hat es dann direkt ihrer Schwiegertochter erzählt und sie hat dann direkt Sonja und Willi erzählt, innerhalb von einer Minute. Gute Nachrichten eignen sich eigentlich dafür, es weiter zu erzählen, weil es gut ist. Es ist wirklich gut. Es sind gute Neuigkeiten. Es sind nicht, dass wir die schlechte Nachricht haben, es geht mit dieser Welt hinunter. Eigentlich weiß das doch jeder. Also mal ganz im Ernst. Also wer läuft rum und hat noch nie gemerkt, dass es Probleme gibt? Also das eigentlich, das müssen wir, glaube ich, kaum einem sagen. Sondern wir haben echt eine Lösung. Und es ist wirklich gut, gute Neuigkeiten zu sagen. Ich habe letztens mal die besondere Situation gehabt, ich konnte einem Kunden, mit dem ich mich gerne mal treffen wollte, und ich habe den angerufen und ich glaube, der hatte nicht so richtig Bock, sich mit mir zu treffen. Der kannte mich auch nicht. Der war auch, weiß nicht, ob der überhaupt schon mal irgendwie da war und nee. Und dann hatte ich aber nochmal sozusagen so einen Hinweis bekommen, dass ich den nochmal anrufen soll. Aber er hat ja eigentlich gesagt, er hat ja eigentlich mir schon suggeriert, ich habe eigentlich keinen, nicht so richtig Bock auf dich. So, oder jetzt auf die Firma, für die du arbeitest. Aber ich hatte eine gute Nachricht, denn der Typ hatte in unserer firmeninternen, da gibt es so eine Art Lotterie, hatte der einen Hauptpreis gewonnen. Richtig viel Kohle. Und ich habe ihn nochmal angerufen. Er so, ist gerade schlecht. Ich so, ja, ich habe jetzt nicht so Zeit zum Telefonieren. Ich so, ja, lass mich wenigstens eine Sache sagen. Es wird sich gelohnt haben für Sie, wenn Sie jetzt zuhören. Ja, es war eine gute Nachricht. Und er fand es dann auch gut. Und ist dann auch vorbeigekommen. Ja. Und ihr werdet auch vorbeigekommen, wenn ich mit diesem Anruf bei euch angerufen werde. Ihr werdet alle vorbeigekommen. Es war wirklich ein guter Anruf. Es war wirklich eine gute Neuigkeit. Und ein Grund, der uns dann doch irgendwie hindert, der mich hindert häufig, dass ich das nicht tue. Ich sage ja, es gibt viele. Aber ein Grund ist, dass ich habe das Zeug zum Helden, wenn ich manchmal nicht immer so feige wäre. Und ihr habt das Zeug zum Helden, wenn ihr nicht manchmal auch so feige wärt. Am letzten Sonntag war ich in einer anderen Gemeinde, habe da gepredigt, auch über das Thema Evangelisation und was uns so hindert. Und jemand sagte mir, das, was viele Christen seiner Erfahrung nach hält, ist die Angst. Dass ganz viele Christen Angst vor anderen Menschen haben. Gerade in den konservativen Gemeinden, die ziehen häufig auch irgendwie schwermütige Menschen an, die dort ein Zuhause finden. Und schwermütigen Menschen fällt Mut schwer. Und ich weiß auch bei uns, dass es Leute gibt, denen fällt das Thema Mut einfach schwer. Und die dann auch denken, ja Wolfgang, du hast gut reden, dir fällt das vielleicht, scheinst irgendwie manchmal mutig zu sein. Aber mir fällt das schwer. Ja, ich weiß, dass das vielen Leuten schwer fällt, mutig zu sein. Und mir fällt das auch häufig schwer. Aber das Gegenteil, also das krasse Gegenteil von Mut, ist halt Feigheit. Und feige zu sein, ist auch nicht gut. Ist gar nicht gut. Ist nicht dein Freund, der so ankommt und sagt, ach ja, dir fällt es halt schwer. Nimm mich, ich bin die Feigheit. Ich tue dir gut, ich habe Verständnis. Komm, wir trinken eine Tasse Selbstmitleid zusammen. Feigheit ist nicht dein Freund. Auch wenn es vielleicht so daherkommt. Feige zu sein ist nicht gut. Trotzdem ist es irgendwie schwierig. Denn es gibt ja auch Bibelverse, die uns ganz schön, ich sag jetzt mal positiv, herausfordern. Kein anderer als Jesus selber sagt, mein Drücker ist aus, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen. Am Gerichtstag von meinem Vater im Himmel. Wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihnen zu mir zu und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Engeln kommt. Das ist keine völlig isolierte Aussage in der Bibel nach dem Motto, das ist so ein Randvers, der steht da nur einmal und ich habe Theologie studiert und kann Ihnen jetzt euch erklären, warum der Herr das ganz anders gemeint hat, als er es gesagt hat. Sondern das steht sogar relativ häufig, immer wieder in der Bibel. Und das kann, wenn du das jetzt so liest, kannst du erstmal innerlich schlucken und sagen, okay, ich habe immer, bisher dachte ich immer, Christsein hat was mit Gnade zu tun und jetzt erzählst du wieder, okay, errettet wird man aus Gnade, aber errettet bleiben muss man irgendwie halt auch echt immer auch was bringen. Ja? Also der Infostand am Malay Center an dem Donnerstag mit der Taco-Tour, wer in den Himmel kommen will, der steht bitte da und bekenne sich zum Herrn. Das glaube ich nicht. Man kann das ja so oder so lesen. Man kann das so lesen, okay, also ich muss doch ein gewisses Maß an Bekenntnis und dass ich immer wieder auch von Jesus erzähle, das ist doch wichtig, ich muss jetzt Wahlkampf auch machen für den Herrn, sonst wird der Herr auch sagen, nö, den kenne ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass das in der Bibel steht. Ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus meint. Sondern ich glaube, das, was Jesus meint, ist, dass Feigheit nicht der Freund ist, der sich neben dich setzt und der Verständnisonkel ist, sondern dass Feigheit eine miese Ratte ist, die beziehungszerstörend ist, die ätzend ist. Denn zum guten Leben gehört Lebensmut. Zu einer guten Beziehung gehört, dass man zueinander steht. Dass man auch zu dem anderen steht, auch wenn er mal peinlich ist oder wenn er mal einen Fehler gemacht hat. Lebensmut ist der Freund. Und Feigheit ist ätzend und zerstörerisch und schadet dir und kann Beziehungen kaputt machen. Ein Beispiel dazu. Eigentlich wollte ich kurz predigen. Ich habe auch die Hälfte schon gestrichen. Der große Glaubensheld Abraham, über den die Bibel ganz viel Positives berichtet. Über den wird aber auch ein bisschen was Negatives berichtet. Dieser Glaubensheld war ein paar Mal in seinem Leben in der Situation, dass er irgendwo, er war ja Nomade und zog ja sowieso immer von A nach B und halt auch gerade da, wo Essen war für die Herden. Und dann kommt er nach Ägypten, andere Kultur, und er bekommt Angst. Denn seine Frau ist total schön. Muss eine ausgesprochen schöne Frau gewesen sein. Und er denkt er sich, ah, die ist so schön, wenn ich jetzt... Hinterher, wenn alle wissen, das ist meine Frau, dann bringen die mich um wegen meiner Frau. Und sagt dann, okay, Sarah, dann sag doch lieber, du bist nur meine Schwester. Und ich will euch was sagen, Abraham hat recht, die Frau fällt wirklich auf in Ägypten. Abraham war schon irgendwie ein relativ reicher Typ, der irgendwie halt auch schnell in den gehobenen Kreisen war und irgendwie in den obersten Ministern. Die haben auch gesehen, oh, das ist aber meine Frau. Ist sie schon vergeben, Abraham? Nö, ist meine Schwester. Er hat Angst gehabt um sein Leben. Und da sagen die Minister zu dem Pharao, hey, da gibt es aber eine neue Perle in town. Und der Pharao, ja, die kaufe ich. Und bezahlt halt mit Eseln, Kamelen, wie man das so gemacht hat, und kauft die Frau. Und Abraham ist feige, weil er Angst hat um sein Leben und gibt seine Frau, keine Ahnung, was der Pharao, was das für ein Typ war. Vielleicht wäre das ja auch ein grottenhässlicher, schmieriger, ungewaschener Typ. Und er gibt seine Frau irgendeinen Typ mit, weil einfach der, Hauptsache mir passiert nichts. Gott irgendwie greift ein, vielleicht auch der Sarah zuliebe, und das, die Familie Pharao bekommt richtig Stress, alle werden krank, keine Ahnung, ob Gott selber mit ihm gesprochen hat oder ob, ob er hinterher das rausbekommen hat, aber irgendwie merkt er, das ist ja gar nicht, das ist ja deine Frau, Abraham, was tust du mir hier an? Und man nimmt deine Frau und hau ab. Jahre später, Abraham scheint nichts gelernt zu haben. Wieder eine Hungersnot, er geht in das, zum König der Philister, Abimelech, und das Gleiche wieder. Ah, meine Frau ist so schön. Und sagt, oh, ist nur meine Schwester. Und verschachert sie wieder, weil er feige ist. Die arme Frau. Und der Abimelech, Gott, kommt in einem Traum zu ihm und sagt, wehe, du gehst an diese Frau ran. Lass die Finger bei dir. Und er sagt, warum? Sie ist verheiratet. Ja, mit wem denn bloß? Ja, mit Abraham. Ja, wie mit Abraham? Der hat sie mir doch verkauft. Das ist doch seine Schwester. Nein. Gott sagt irgendwie, trotzdem, er ist mein Mann. Und Abimelech geht zu Abraham und sagt, was tust du mir denn an, dass ich hier so eine Sünde mache? Du verschacherst mir deine eigene Frau. Warum? Du sagst, es ist deine Schwester. Und Abraham sagt, ja, ist, er hat übrigens auch recht, es ist übrigens auch seine Schwester. Inzucht war noch nicht so verpönt. Also das hat sich auch in der Bibel mal so die Dinge auch so ein bisschen geändert. Also die haben den gleichen Vater gehabt, aber nicht die gleiche Mutter, also seine Halbschwester. Gesetz des Mose war auch noch nicht erfunden, aber irgendwie hat er nicht gelogen, es war ja seine Schwester, aber er hat auch nicht die Wahrheit gesagt. Und Abimelech sagt, wie kannst du mir das antun? Weil er feige war. Um jetzt eine lange Geschichte kurz zu machen, was allen noch die Krone aufsetzt, der Sohn Abrahams, Isaak, macht den gleichen Mist. Also erstmal vielleicht das Gute, er heiratet eine schöne Frau. Und er geht wieder zu Abimelech und sagt, das ist nur meine Schwester. Und dreht sie ihm wieder an. Der arme Abimelech. Und er bekommt es auch wieder raus und denkt sich, ey, was ist das für eine Familie? Feigheit ist nicht dein Freund. Es ist nicht dein Freund. Es ist nicht gut und es kann Beziehungen zerstören. Ich kann mir vorstellen, dass Sarah auch irgendwann mal gesagt hat, also Abraham, wenn du dich in der Öffentlichkeit nicht zu mir bekennst, wenn du nicht dazu stehst, dass ich deine Frau bin, wenn dir das zu risikoreich ist, wenn du Angst hast oder du dich meiner schämst, das ist nicht gut für unsere Beziehung. Um mal gelinde zu sagen, sondern es ist sogar eigentlich ist total mega ätzend für unsere Beziehung. Ja, und jetzt kann ich Menschenfurcht und Angst vor Leuten echt verstehen. Und ich kann angsteinflößende Gedanken verstehen. Wir müssen nicht so eine Angst haben wie Abraham, dass wir wegen unseres Glaubens umgebracht werden. Richtig. Halleluja. Oder das müssen nur wenige Leute in Deutschland. Und trotzdem, ich kenne auch angsteinflößende Gedanken. Da mache ich mir Gedanken, wenn ich jetzt was auf meiner Arbeitsstelle über meinen Glauben sage oder zu meinen Überzeugungen sage, was denkt dann derjenige über mich? Was sagt derjenige über mich? Was macht das mit unserer Beziehung? Wird der mir aus dem Weg gehen? Wird der eine Distanz aufbauen? Empfindet er mich als übergriffig? Denkt er, ich mische mich hier in fremde Leute Angelegenheiten ein? Findet er das arrogant? Redet er über mich schlecht? Kriege ich vielleicht Ärger? Und diese angsteinflößenden Gedanken, und ich kenne das, willkommen im Club, wenn es dir auch so geht. Und ich möchte gerne, wenn diese angsteinflößenden Gedanken kommen, nochmal kurz gucken, was passiert denn eigentlich, wenn diese angsteinflößenden Gedanken kommen. Und ich glaube, dass wir bis zu einem gewissen Grad noch entscheiden können, noch die Kontrolle haben, beherrsche ich jetzt diese angsteinflößenden Gedanken oder beherrschen sie jetzt mich? Und ich glaube, was passiert, wenn ich solche Angst bekomme, dann dreht sich schlagartig alles nur noch um mich, meiner und mir. Wie werde ich mich fühlen? Was denkt der andere über mich? Wie wird hinterher über mich geredet? Bekomme ich Ärger? Es dreht sich alles nur noch um mich. Wie bei Abraham. Oh, ja, hoffentlich kriege ich Ärger oder die schlagen mich zusammen. Naja. Und ich glaube, dass es gut ist, nicht sich zu entscheiden, nicht darüber nachzudenken, was denkt der andere vielleicht über mich, sondern darüber nachzudenken, was denkt Gott eigentlich über denjenigen? Nicht, was denkt er über mich, sondern was denkt Gott über den? Und das wissen wir doch ganz häufig, was Gott über die Leute denkt. Und Gott sieht selbst in irgendwie Leuten, die problembeladen und die vielleicht auch ätzend sind, sieht das Schöne und hat Liebe für diese Leute und hat eine Hoffnung und hat was Positives. Und das zu sagen, ich glaube, bis zum gewissen Maß haben wir echt die Möglichkeit, hier Einfluss drauf zu nehmen. Und wenn uns das bewusst wird, wie Gott die Menschen liebt, das vertreibt auch Angst. Das vertreibt auch Angst, Probleme zu bekommen. Jetzt noch einmal klicken. Ach, der ist wieder ausgegangen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, dass es der Geist der Liebe ist, der Furcht austreibt. Man kann eigentlich kaum, also es ist schwierig, Angst vor einer Person zu haben und sie zu lieben. Das ist irgendwie, also es ist meistens ein Entweder-Oder. Sich geliebt zu fühlen oder jemanden zu lieben, das vertreibt Angst. Klar, es kann auch irgendwie mal beides da sein, aber es ist ein bisschen konträr. Die Liebe Gottes kann irgendwie auch die Angst, die wir manchmal empfinden, echt vertreiben. Und so wünsche ich euch das. Das ist so keine Predigt, die sagt, wenn du was von Jesus erzählst, wirst du nie das erleben, dass andere Leute dich auslachen. Wenn du der Wahlkampfhelfer bist für den Herrn, dann wird es immer so sein, dass Leute dann irgendwie anfangen, ja, aber deine Partei, was die schon alles Blödes gemacht hat. Und da gab es doch mal den Politiker in deiner Gemeinde oder den Mitarbeiter, was der sich da erlaubt hat. Ja, das wird auf jeden Fall kommen. Irgendwie, dann wird man dafür verknackt, was irgendwie hier andere Christen gemacht haben und irgendwie, und die Hexenverbrennung und so weiter. Obwohl wir haben wirklich hier als Schleswig-Holstein noch keine Hexe verbrannt. Wir haben auch noch keine Kreuzzug gemacht. Nee? Bei der Ute im Hauskreis scheinbar. Da war, okay, Beichte gleich auch noch, nein, aber da wird man natürlich manchmal irgendwie für irgendwelche Dinge, muss man dann den Kopf hinhalten, die man gar nicht verbrochen hat oder auch Dinge, die man verbrochen hat. Du hast doch mal, wie benimmst du dich denn manchmal auf der Arbeit? Ja. Und trotzdem sind die Gedanken Gottes, stehen trotzdem fest. Ich wünsche uns das. Ich möchte jetzt einmal beten. Jesus, du willst, dass jeder Mensch gerettet wird. Du hast gute Nachrichten. Du hast gute Nachrichten. Du hast eine gute Botschaft, die echt was bringt, die uns hält, die uns trägt, auch wenn es dicke kommt. Die uns durchträgt bis ins ewige Leben. Selbst wenn alles kaputt geht, bist du da. Du bist unser Spitzenkandidat. Und wir möchten für dich kämpfen und für, ja, dass die Leute, dass wir, dass auch andere Menschen die richtige Wahl in ihrem Leben treffen. Und Gott, ich bitte dich darum, dass diese Feigheit, dass wir die abschütteln können. Dass wir uns nicht irgendwie die so als Freund in den Arm nehmen und uns darin baden, sondern dass wir sagen, nein, wir wollen mit deinem Mut durchs Leben gehen. Denn das ist der Freund. Du hast uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und einen Geist der Liebe und einen Geist der Besonnenheit. Und danke, Jesus, dafür, dass wir deine Kraft erleben und dass wir mutig werden. Und danke für jeden, der sich getraut hat, Schritte zu gehen. Für jeden Mut, den wir schon bewiesen haben. Ja. Du bist ein guter Herr.